Mein Name ist Christoph Jerolimov, ich bin Android-Entwickler und wie ihr sehen könnt, manchmal der bösen Seite der Macht untertänig und programmiere halt auch fürs iPhone. Wir haben 45 Minuten Zeit, der nächste kommt auch in genau 45 Minuten, das heißt, es wird so ein bisschen eng am Ende, aber also mit Fragen, vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen vorher, fertig zu werden. Der Titel, meine erste Android-App in 45 Minuten, ist natürlich eng befasst. Also in genau 45 Minuten eine perfekte App werden wir nicht hinbekommen. Ich hoffe aber, dass ich euch alles zeige, was man so an Begriffen kennengelernt haben muss, um dann selber nachschlagen zu können. Das heißt, wenn wir die Grundkonzepte in 45 Minuten geschafft haben, dann denke ich, wäre das, glaube ich, ein ganz gutes Ziel. Und ihr dann die nächsten 2-3 Wochenenden zu Hause programmieren könnt, ist das sicherlich ganz, ganz okay. Ja, das Ganze an einem Beispiel. Das heißt, ich habe vor, euch so ein bisschen Theorie zu zeigen, 20 Minuten. Und danach dann auch mal eine Eclipse aufzumachen und so ein bisschen was zu hacken. Das heißt, es soll wirklich bei Null anfangen. Das heißt, ich zeige, wie ihr die Software installiert, wie ihr euren Simulator startet zum ersten Mal. Das heißt, für alle, die jetzt irgendwie eine Anwendung schon im Market haben, die sind hier auf jeden Fall falsch. Hat jemand schon fertige Android-Programme geschrieben? Okay. Dann seid ihr richtig. Warum stehe ich hier? Also ich habe letztes Jahr hier einen Talk gehalten beim Linux-Tag über Android-Testing. Das heißt, das war so ein bisschen fortgeschrittener Talk. Wie teste ich meine Anwendung, dass sie auf einem kleinen Display läuft, auf einem großen Display läuft, auf einem Tablet läuft. Dann möchte ich ja nur einmal programmieren und muss halt viel testen am Ende. Da habe ich letztes Jahr einen Talk zugehalten und die Idee für diesen Talk, die kam vom Linux-Tag. Wir haben gesagt, wir brauchen irgendwie, das Thema ist ja spannend. Da sollten wir jetzt hier nochmal was, nochmal die Basis irgendwie auffrischen, damit noch mehr Entwickler Android stützen. Warum der Linux-Tag und warum ihr, ist ja klar. Es ist ein Linux drunter, war gerade eben jemand bei dem Talk. Da ging es um Android-Native-Programmierung, war auch ganz interessant. Da läuft ein Linux drunter, so wie wissen wir alle. Und deswegen sind wir ja auch hier. Und deswegen hat der Linux-Tag sich gedacht, versuchen wir doch irgendwie so noch mehr Leute dazu zu bringen, hochwertige Programme für Android zu entwickeln. Da der Wunsch vom Linux-Tag kam, und ich natürlich das gerne mache, hatten sie so die Grundidee, es soll wirklich bei Null anfangen. Das heißt, was ich hier vorbereitet habe, ist ein annähernd leeres Ubuntu. Also alles, was ich gleich mit apt-get habe ich natürlich schon mal gemacht, weil ich jetzt dem Internet hier nicht so ganz vertrauen wollte. Aber wer mag, kann mitmachen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, die Sachen alle in dieser Zeit runterzuladen. Aber so war so zumindest die Grundidee. Das heißt, ich werde gleich anfangen, die Basissoftware zu installieren. Bin natürlich schneller, weil ich die ganzen Downloads schon gemacht habe. Das lief dann bei mir zu Hause einen guten Abend eigentlich, so mit meiner kleinen Internetverbindung. Vielleicht klappt es ja hier schneller, ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja auch der eine oder andere schon mal so ein paar Downloads vorbereitet. Die Basis von Android-Entwicklung ist Java. Das heißt, man programmiert mit Java. Das heißt, man braucht eine Java-Laufzeitumgebung. Da gibt es die eine von Sun oder jetzt Oracle. Es gibt ich bin nicht der Lizenzguru, aber die halbwegs freie OpenJDK-Variante, von der ich noch vor 2 Jahren total abgeraten hätte, aber mittlerweile funktioniert sie gut. Also ich habe das hier alles mit OpenJDK gemacht, das heißt apt-get, ich zeige es euch einfach mal. Also deswegen, so soll es ja sein. Kann man das sehen? Ja, ne? Also das OpenJDK lässt sich ohne Hinzufügen irgendwelcher externen Repositories einfach so installieren. Es gibt die Variante mit minus JRE, minus JDK, minus Source. Die installiert ihr euch alle. Und dann habt ihr im Prinzip ein vollwertiges Java auf eurem System, ohne jetzt das von Oracle explizit runterzuladen zu müssen. Früher gab es auch noch eins mit Sun Java minus Versionsnummer. Das haben sie aus dem Repository aber wegen Sicherheitsproblemen rausgenommen. Das heißt, mit dem OpenJDK müsst ihr einfach nichts tun. Dann möchte ich euch noch kurz, also ja, ne, wenn ihr Ubuntu runterladen wollt, gibt es das auf der Ubuntu-Seite. Das ist wohl langweilig. Die Jungs von Ubuntu-User haben ziemlich langen Artikel dazu geschrieben, wie man Java installiert. Also meine Kurzform ist apt-get install OpenJDK. Aber wer es nochmal nachlesen möchte, Ubuntu-Users. Und einen zweiten Artikel, also wenn irgendwann mal Probleme kommen sollten, die halt immer mal passieren könnten mit unterschiedlichen Java-Versionen, installiert euch, versucht testweise wenigstens mal die Oracle-Java-Version. Auf gar keinen Fall die GNU-Pass, GlassPass-Version. Also wenn da irgendwas, wenn ihr hier, also ich hoffe, ich trete, ist keiner da von den Jungs. Aber wenn ihr das hier ausführt, Java minus, also mit einem minus Version, und da steht OpenJDK, dann ist gut. Wenn da Oracle oder Sun steht, ist das auch gut. Wenn da was anderes steht, nicht so gut. Also insbesondere hier so ein GlassPass-Quatsch. Ja, das funktioniert halt einfach schon, dann funktioniert Eclipse einfach schon nicht. Die haben da native Sachen drin. Das mag für andere Sachen ganz gut sein, aber zumindest als ich das letzte Mal getestet habe, hat das schon mit Eclipse nicht funktioniert. Ja, Eclipse ist die Haus-IDE. Jeder, der Java programmiert, der benutzt auch, oder der weiß zumindest, dass es das gibt. Es gibt auch andere, aber die Android-Tools, die einem die Arbeit leichter machen, die sind halt als Plugin für Eclipse geschrieben. Das heißt, ihr geht auf eclipse.org und ladet euch das neueste Eclipse runter. Zeige ich auch gleich kurz. Es gibt auch Eclipse in irgendwelchen apt-get-Repositories. Da kann ich aber nur sagen, lasst es. Also dann habt ihr immer so Versionskonflikte, dann updatet Android eine Version, dann ihr nicht oder der Maintainer von eurem Repository nicht. Geht einfach jedes halbe Jahr, löscht ihr alles und geht auf eclipse.org, ladet euch die neueste Version runter. Für unseren Fall hier reicht die Classic-Variante, also eclipse.org, dann einmal so ein großer Download-Button drücken. Damit seid ihr dann einfach auf der sicheren Seite. Die Android-SDKs werden vierteljährlich released und die bauen darauf, dass ihr eine neue Eclipse-Version habt. Wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr einfach Probleme, die ihr euch ersparen könnt, wenn ihr dann jedes Mal, jedes Vierteljahr, jedes halbe Jahr, immer wieder beides gleichzeitig runterladet, miteinander verbindet, wie ich es gleich machen werde, und dann funktioniert das. Nimmt nicht irgendwelche komischen Repositories. Also, wenn ihr das runtergeladen habt, in einen schönen Downloads-Ordner, wie ich jetzt hier schon gemacht habe, weil das Ding 180 Megabyte groß ist und das ja jetzt vertane Zeit wäre, dann ist Eclipse im Prinzip die einfach zu installierende Software, die es so gibt. Also mein persönlicher Stil ist, ich lege mir hier so einen Tools-Ordner an und da habe ich, oh Wunder, zwei Softwarepakete hier installiert und habe hier per Drag-and-Drop das Eclipse von hier von rechts nach links geschoben. Fertig ist Eclipse installiert. Wie man hier drin auch sieht, hat sich nicht viel verändert. Es gibt hier ein Executable, Eclipse. Das könnte ich jetzt starten, weil ich starte es. Und dann habt ihr ein Basis-Eclipse. Da sind jetzt zwei Testprojekte von mir drin, aber das ist jetzt noch nicht so besonders spannend. Weg damit. Der nächste Punkt, den ihr braucht das Android-SDK. Das sind Kommandozeilentools und eine Meta-Paketverwaltung für Android-Versionen. Das heißt, da ist jetzt noch nicht die neueste Android 4.0-Version dabei. sondern so eine, das ist eine Art eigenes Abt. Auch das gibt es zum Download auf der Developer-Seite von Android. Das heißt, ihr geht auf developer-android.com. Da gibt es ein paar Buttons. Home-Button ziemlich langweilig. Da steht nur Werbung. Wenn ihr auf SDK drückt, kommt ihr direkt auf diese Download-Seite. Ladet euch diese 30 Megabyte runter und entpackt die wieder. Das heißt, auch hier kann ich euch kurz zeigen. Download. Android. Dann gehe ich wieder in meinen Tools-Ordner und habe das von rechts nach links verschoben. Der spannende Unterschied ist, so im Gegensatz zum Eclipse ist, wenn man das Ganze ein bisschen benutzt hat, tauchen auf magische Art und Weise mehr Ordner auf. Dinge wie Dokumentation, irgendwelche noch mehr Tools, irgendwelche Samples, Sourcen, System-Images. Das liegt daran, dass das nur so eine Meta-Paketverwaltung ist für bestimmte Android-Versionen. Es gibt ja Android-Versionen 1.5, 1.6, das kennt man auch als User, 2, 3, 4. Und die werden in der Ursprungsversion nicht mitgeliefert. Die müsst ihr euch jetzt nachträglich runterladen. Unter Tools gibt es dafür so ein Programm, das heißt Android. Ja, das ist ein kleines Skript, das führen wir jetzt aus. Und was ihr dann seht, sind, ich klappe das mal zusammen, dann sieht man es direkt. Er klappt das auf. Hallo. Ja, ja. So, da wird direkt ersichtlich, was es da zum Runterladen gibt. Unterschiedliche Versionen. Ich klappe jetzt hier mal eine auf, was ich da Schönes runtergeladen habe. Die Softwarekomponenten im Prinzip, die man zum Entwickeln braucht. Eine API, gegen die man implementiert, das ist die Plattform da oben. Und ein Dutzend virtuelle Maschinen quasi, mit denen ihr testen könnt. Das heißt, es gibt hier eine Droid 4, weiß ich nicht, von Motorola, Device-Image, mit dem ihr dann ein Gerät starten könnt, was alle Bugs von Motorola beinhaltet. Könnt ihr gegen diese Version testen. Wie ihr seht, habe ich nicht getan. Möchte ich auch nicht. Aber es gibt Samples, es gibt die API, also es gibt Android unterscheidet zwischen, was hat Google hauptsächlich Android spendiert, geschenkt. Das findet ihr halt unter dem normalen SDK und was ist zusätzlich von Google dazugekommen. Also die MapView, das ist halt ein Teil, der ist auch jetzt immer noch von Google. Weil das wollten sie nicht in das Original Android reinhaben, weil ja so eine Abhängigkeit entstehen würde, die man gar nicht möchte. Oder die man zumindest bewusst haben möchte, wenn man sie einbaut. Okay. Im Prinzip klickt ihr dann hier irgendwie auf, was ihr installieren wollt, drückt auf Install. Wenn ich mal hier das New wegklicke, dann seht ihr, wie viel ich da schon installiert habe. Das heißt, ich habe hier Versionen für 4, 2, 2.2 drauf und jedes dieser Dinger ist ungefähr 50 Megabyte groß. Also es dauert halt einfach so ein paar Images runterzuladen. Okay, haben wir Schritt 2 erfüllt. Wir haben Android SDK. Das SDK ist aber nur dafür da, dass man Kommandozeilentools hat. Also man muss alles noch von Hand anlegen, von Hand kompilieren, um das dann auf sein Gerät zu deployen. Man kann das machen, also ich könnte jetzt hier mein Android-Telefon nehmen, per USB anschließen und alles auf der Kommandozeile hacken. Was man aber natürlich haben möchte, ist das Ganze im Eclipse, Codevervollständigung, ja, das sowieso, aber halt auch die Struktur, die Android halt vorgibt, die man ja entweder mühselig nachliest oder mit, mach mir mal ein Android-Projekt und es funktioniert, anlegen möchte. Ja, unten rechts der Fall, der könnte jetzt quasi in die andere Richtung auch zeigen. Dieses ADT, also das Android Developer Tools, das sind die Plugins, mit denen man dann die ganze Zeit im Eclipse arbeitet. Man kann das in Eclipse installieren, ohne das Android SDK zu haben. Dann fragt er ihn aber, soll ich das jetzt runterladen? Mein klassischer Weg ist, ich habe das jetzt vorhin schon runtergeladen, 30 Megabyte, pack die dahin, verwalte die und sage jetzt meinem ADT, benutze mal dieses SDK. Das heißt, hier auf dieser Seite brauchen wir nicht nur dieses Starter-Package, sondern wir brauchen auch das ganz advancede Android-Plugin für Eclipse. Wenn man da drauf geht, bekommt man eine lange, lange Anleitung. Irgendwo da oben gibt es einen Download-Link. Was man alles tun muss, um dieses Plugin zu installieren. Die Kurzform von diesen 8 Schritten ist, man kopiert sich diesen Link, geht in ein, also das steht alles nochmal da. Ne? Also wenn ihr diesen Link findet, Eclipse-Plugin, wenn ihr euch diese Seite durchlest, ist im Prinzip alles, aber ich zeige es euch trotzdem, für die, die vielleicht mitmachen. Ganz normale Standard-Eclipse, über Help Install New Software könnt ihr euch von anderen Repositories Software in euer Eclipse reinladen. Ich kann das jetzt hier über den Add-Button machen. Ich mache einfach immer, ich paste den Link da rein. Wenn man einmal Return drückt und ich Netz habe, gibt es hier die Plugins für Eclipse, die man halt so braucht. Das heißt, ich habe hier so die Developer-Tools, das ist so das. Das ist so das Haupt-Plugin, das bietet auf die diversen XML-Dateien, die es bei der Android-Entwicklung gibt, Views, dass es so ein bisschen hübscher aussieht. Man kann alles in XML schreiben, man kann aber auch sich immer wieder mit diesen Tools helfen oder helfen lassen. Wenn man ein bisschen debuggen möchte, braucht man auch das. Die beiden sind dann schon ein bisschen advanced, aber installiert euch einfach alle 4. Das heißt, ihr klickt das hier an, drückt ein halbes Dutzend Mal auf Next und startet einmal Eclipse neu. Dann kommt, Eclipse geht kurz weg, kommt wieder und ihr habt das Plugin installiert. Beim ersten Start kommt noch ein kleiner Dialog und er fragt euch, wie ich gerade eben schon sagte, nach der SDK-Variante. Das heißt, ich gebe hier einen Pfad an, wo sind die Kommandozeilen-Tools? Also der Dialog kommt aber beim ersten Mal von alleine. Ich habe ihn euch jetzt nur noch mal aufgemacht, weil ich das schon installiert habe. Aus dieser Location kann er dann erkennen, welche Varianten von Android habe ich runtergeladen. Das heißt, das ist ja so ein Verwaltungstool, um VMs runterzuladen. Android 2.2 VM, Android 4.0 VM. Und er erkennt halt automatisch jetzt, was habe ich alles. Viele. Also wichtig sind dann halt so die neueste und vielleicht so eine Zweier-Version. Und den Rest installiert man dann so nach und nach, wenn jemand sagt, ich habe da einen Bug auf meinem Android 1.6 Gerät. Dann lädt man halt auch noch die Version runter und testet das mal. Und ja, stellt dann fest, das ist manchmal ein bisschen anders, als man denkt. Ihr könnt euch dieses Android-Programms gerade eben auch sparen, weil es gibt jetzt hier im Prinzip 2 Knöpfe. Einmal wird dieser genannte oder dieser SDK-Manager gestartet, das heißt, ich habe den auch direkt aus meinem, ja, nicht immer ins Internet. Kann auch hier direkt dann Sachen nachinstallieren, über diesen Knopf. Also, ich würde sagen, das sind Images, aber Original-Images. Und ihr habt einen zweiten Knopf, der euch virtuelle Devices, ja, also so, auch nochmal die Images verwaltet. Wenn ihr jetzt Software installieren wollt, könnt ihr die nicht einfach in ein Image, also nicht einfach in eins dieser 10 Images, die ich gerade eben hatte, installieren, sondern ihr macht euch eine Kopie eines solchen Images und das könnt ihr dann die ganze Zeit verändern. Das heißt, ich kann die mal beide löschen, oder ich mache einen neuen. Ihr legt euch jetzt ein virtuelles Device an. Das Schöne an Android ist, es behandelt mein Gerät, was ich über USB anschließe, genauso wie wie ein Image. Also deswegen auch immer wieder dieser Begriff Image. Was der da macht, ist, eine virtuelle Maschine zu starten mit einem Linux-Kernel, mit Software, mit allem drum und dran. Also dieser Simulator unterscheidet nicht von der echten Hardware. Deswegen ist das auch super schön langsam. Ja, mehr Vorteile hat es nicht. Nein. Also, ich lege jetzt hier mal einen an. Ein Simulator 3 ist einfach mein eigener Name. Dann habe ich hier Target, naja, ich würde es Source nennen. Das ist im Prinzip die Ursprungs-VM, die ich jetzt auswähle. Ich sage, ich nehme eine Android 2.3 Image. Das API-Level ist immer korrespondierend dazu. Das sollte man sich angucken, weil zum Beispiel das Target eins weiter unten, was die Google API noch zusätzlich beinhaltet. Also das obere entspricht quasi einem Handy, was ihr irgendwo in China importiert, ohne Google Market, das gibt's ja auch. Und das untere ist quasi eins, was ihr normalerweise kauft. Da ist dann auch Google Maps dabei. Also die ganzen Google Private Sachen, weiß ich nicht, die halt nicht frei sind. Deswegen ist es hier ganz interessant, hier Level 10 ist das hier im Prinzip auch ein 2.3.3 Handy, jedoch mit Google Maps. Was ihr euch noch anlegen könnt, ist eine SD-Karte. Könnt ihr weglassen. Lasst ihr es leer. Wir haben es ja. Deswegen 10 Megabyte, also sowas braucht man im Prinzip, wenn ihr in eurem Programm Sachen auf der SD-Karte speichern wollt, solltet ihr einfach eine anlegen. Wenn ihr Fotos machen wollt mit der Foto-App, die halt auch dabei ist, braucht ihr eine SD-Karte. Also die braucht man halt relativ oft. Es gibt diverse Skins. Skins sind im Prinzip, sind es aber vor allem Auflösungen. Das heißt, hinter jedem dieser VGA-Standards steckt ja eine Auflösung. Leider sieht man die nicht. Wäre voll toll. Weil ich weiß nicht, was das ist. Deswegen, also ich weiß, dass das hier irgendwie 480 Pixel breit ist und 800 hoch. Also so ein typisches modernes Handy. Deswegen lassen wir das. Unter Hardware könnt ihr diverse Hardware-Spielereien einstellen. Also gibt's so, neben denen, die hier vorgegeben sind, ein Dutzend, zwei, drei Dutzend weitere, zum Beispiel, wie viele Kameras hat mein Telefon? Ein Button, Kamera wechseln, bringt nur was, wenn ich mehr als eine Kamera habe. Dann könnte ich halt hier einstellen, Integer 2. Aber für unseren Fall alles nicht so wichtig. So, dann starten wir jetzt zum ersten Mal unsere gerade quasi kopierte VM. Und kommen wieder einen Dialog, in dem wir jetzt auch tatsächlich mal die Auflösung sehen. 480 mal 800, also 800 Pixel hoch, das passt jetzt ja schon gar nicht mehr auf den Beamer. Also ich habe jetzt hier 1024, glaube ich, eingestellt. Das würde gar nicht drauf passen. Deswegen macht dieser Scale-Faktor, den ihr hier unten seht, berechnet, schon Sinn. Was man im Prinzip einstellt, ist seine Monitor-DPI-Zahl, also von hier oder von da. Ist natürlich schwierig, da die DPI-Zahl zu finden. Aber im Endeffekt, und Screen Size gibt an, wie groß ist das Gerät in echt? Also wenn ich jetzt hier mein Telefon nehme und sage, das sind, glaube ich, 4 Zoll, dann würde ich jetzt hier eine 4 einstellen. Und bei der DPI-Zahl von 113 Punkten, die ich jetzt hier auf meinem Notebook hätte, wäre das Ergebnis ungefähr dann so, dass es hinhaut. Weil ja die DPI-Zahl von dem Handy immer viel, viel höher ist. Also 800 Pixel, 800 Pixel, kommt halt irgendwie, muss man halt irgendwie auf den Nenner bringen. Ich mache das jetzt aber ein bisschen größer, damit ihr auch was seht. 5 und ihr seht, er reduziert das jetzt auf 60%. Und dann starten wir quasi zum ersten Mal unsere kopierte VM. Das dauert jetzt so 2-3 Minuten. Dumm die dumm. Nein. Bis dieser Linux-Kernel, also das ist quasi ein VMware-Player. Ich weiß nicht, was da drunter genau ist, aber das ist eine VM, die gestartet wird. Und ich starte jetzt gerade einen Linux-Kernel. Gleich das Android-System und irgendwann kriegen wir dann unseren Launcher, unseren Desktop. Es gibt hier diverse Knöpfe. Das simuliert quasi die Hardware-Knöpfe oder die Soft-Touch-Knöpfe, die mein Handy so hat. Lauter, leiser, Home, eine Tastatur. Ich mache meistens einfach so. damit ich ein bisschen mehr von meinem Desktop sehe. Und zeige euch noch die letzte Seite, die man findet, wenn man Emulator Shortcuts irgendwie googelt. Das heißt, für die meisten Tasten, die ich halt so drücke, das heißt, in meiner Anwendung teste ich ja zurück, Home, Menü. Vielleicht den Suchknopf irgendwann. Kann ich mir auch hier diese drei Shortcuts dafür merken, nämlich Home ist die Home-Taste, Page Up für Menü und Escape ist halt zurück. Das kann ich mir gerade noch so merken. Oder ich mache halt kurz so. Aber wenn ich gleich irgendwie Escape drücke, ich sag's kurz, dann ist das halt der Zurück-Button. So, der startet immer noch fleißig. Wir gucken mal, wie weit wir sind. Ja, wir haben die Plugins installiert, die das SDK benutzen, eigentlich indirekt, und wir haben die IDE installiert. Damit ihr die richtigen Begriffe googelt, habe ich mal kurz so die wichtigsten Wörter aufgeschrieben, die danach sind noch trivialer, aber bei Android gibt es Lifecycle, also könnt ihr auch nochmal nachgucken, Android Lifecycle. Ich sehe immer nur ein Fenster gleichzeitig. Ein Fenster heißt bei Android Activity. Ich habe Buttons, ich habe Text-Views. Das muss ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Interessanter wird es bei den, wie layoute ich eine Ansicht. Also ich habe einen Button oben, dann, weiß ich nicht, ein Fenster, ein Foto und nochmal drei Knöpfe oder so. All diese Elemente sind auch Views. Also ein Linear Layout, das ist so das Typischste, womit man anfängt. Da ist einfach alles untereinander gestapelt. Braucht man oft. Ist eine View. Also genau genommen ist es eine View Group. Ist aber auch eine View. Also überall, wo ihr, also nur um das, die Verwirrung vorwegzunehmen, überall, wo ihr eine View reinschmeißen könnt, könnt ihr auch ein Layout reintun. Und umgekehrt? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber Layouts kann man halt überall reintun, wo View steht. Dann gibt's halt diesen Lifecycle, den man kennt, wenn man ein Android-Telefon mal benutzt hat. Ich habe eine View, also genau genommen eine Activity, mit vielen kleinen Textfeldern, auf die ich klicken kann. Da gibt's jetzt keine Main-Methode. Also wir haben kein Void-Main oder kein Int-Main, wo wir gestartet werden, sondern wir sagen dem Android-Telefon, hier, das ist meine Main-Activity, beziehungsweise der Benutzer klickt auf eine, und dann werden gewisse Sachen aufgerufen. Und ich muss mich immer wieder in Methoden einklinken, die halt im richtigen Moment aufgerufen werden. Das heißt, wird meine App gestartet und ich habe so eine Liste, dann werden gewisse Aktionen aufgerufen. On create, on resume. Wenn ich irgendwas mache, wird on pause aufgerufen und die zweite Activity gestartet. Aber das zeige ich euch jetzt im Prinzip einfach mal, glaube ich, am echten Code, weil unser Simulator ist jetzt endlich gestartet. Das heißt, ich habe hier ein vollwertiges, ihr seht hier schon, es ruckelt ein bisschen, ein vollwertiges Android-Telefon. Also es unterscheidet sich nicht. Beim Entwickeln würde ich jedem, der hat, raten, einfach euer echtes Telefon anzuschließen per USB. Dann habt ihr mehr Platz auf eurem Display und vor allem sind die schneller. Also ich habe jetzt hier eine VM in einer VM, also das Ubuntu ist schon eine VM und das da ist nochmal eine VM. Das ist natürlich sehr imperformant. Das ist auch der Grund übrigens, warum ich eine Android 2-Version gestartet habe, eine Android 4-Version. Das ist das mit dem Holo-Interface. Das funktioniert fast gar nicht mehr, weil es einfach so anspruchsvoll ist von der Grafik, dass der Emulator es kaum hinkriegt. Ja, wie gesagt, ich kann nur empfehlen, es auf dem richtigen Telefon zu machen. Ich setze mich mal. Und dann können wir im Prinzip ein bisschen programmieren, weil ein bisschen Zeit haben wir noch. Und wir wollten ja auch eine App hinkriegen. Das heißt, ich gehe im Prinzip in meine Klipse. Hat jemand eine Idee? Okay. Dann habe ich eine. Achso, Entschuldigung. Also wir haben jetzt hier dieses im Prinzip Standard-Eclipse. Also Eclipse wollte ich jetzt nicht unbedingt erklären, aber immer noch die Java-Perspektive. Und was wir dazu gewonnen haben durch die Android-Plugins, ist, dass wir hier ein Android-Projekt anlegen können. Ja, ich würde vorschlagen, wir bewerten den Linux-Tag. Und machen so eine kleine App, um zu sagen, dass die Preise hier viel zu teuer sind für eine Cola. 3,40 Euro. Entschuldigung. Der nächste Dialog sagt im Prinzip die Mindestanforderungen an die Version, die ich habe. Dadurch kriege ich natürlich so eine Differenz zwischen läuft nicht auf 2.3 oder in diesem Fall würde es jetzt nicht laufen auf 1.6. Auf 2 Jahre alten Handys. Hat aber jetzt dafür nicht alle Funktionen, die eine 4er-Version hat. Da muss ich halt so ein bisschen gucken, was brauche ich. Also möchte ich Near-Field Communication benutzen auf einem neuen Telefon, dann gibt es die APIs in Android 4. Möchte ich für ein Tablet programmieren, nehme ich auch Android 4. Ich nehme jetzt 2.3.3, weil mein Simulator mir sonst sagen würde, ja, geht ja gar nicht. Ist ja ein 2.3-Handy. Und das, weil nicht performant genug. Einen Application-Namen können wir irgendwie was Schöneres geben. So. Einen Package-Namen. Mann. Und Activity. Was ist das mit dem Lifecycle? Das brauchen wir gleich. Ich nenne die erste immer Main, damit man doch noch so ein bisschen die Referenz hat, dass man weiß, Main ist wohl die erste, die gestartet wird. Minimum SDK ist im Prinzip wieder diese API-Version. 2.3.3 ist 10. Okay. Das ist groß genug, oder? Groß, klein? Ich dachte, ich hätte das am Anfang auf groß gestellt. Sekunde. Für die hintere Reihe. Also vorhin habe ich es über das Klicken gestartet, jetzt über die Kommandozeile. Jo. So, das ist groß. Also, was haben wir? Wir haben einen ganz normalen klassischen Java-Source-Ordner, wo eine Datei angelegt worden ist. Das haben wir ihm ja gesagt, dass er das machen soll. Wir haben generierte Sourcen. Gucken wir mal rein. Und da steht irgendwas von Do not modify, dann lassen wir das. Spannender wird die nächste. Wer Android gemacht hat, wird sie schon so ein bisschen kennen. Eine sehr verwirrende Datei am Anfang, die auch generiert wird. Woraus sie generiert wird, zeige ich euch gleich. Aber die Struktur ist ganz interessant. Es sind irgendwie ganz viele Final-Klassen und irgendwelche Konstanten mit Ints. Das merken wir uns mal. Dependencies, ein Assets-Ordner, ein Bin-Ordner, wo nichts drin ist, wo ich euch aber zeige, dass natürlich auch in dem Bin-Ordner ganz klassisch, wie immer in einem Java-Projekt, die Klassen direkt kompiliert werden. Ein Resource-Ordner, das ist im Prinzip, sieht man schon so ein bisschen die Struktur von dieser generierten R-Datei. Aber da gehen wir auch noch später vielleicht drauf ein. Ein Manifest, eine ProGuard-Datei. ProGuard ist so ein Open-Source Minifier, also Obfuscator könnte man sagen, aber in diesem Fall ist es einfach, damit die Klassen, die ich halt auf mein Mobilgerät lege, kleiner werden. Also das ist der Grund, warum, also vielleicht auch damit man es nicht reverse-engineert, Aber einer der Gründe ist halt auch, dass es einfach kleiner wird. Und eine Target-Version nochmal, aber hier steht auch ein Do Not Modify drin. Das stellt man hier über Rechtsklick-Einstellungen, kann man die Android-Version noch nachträglich ändern. Okay. Ups. Wir haben jetzt hier eine Main. Tschüss. Achso, ich zeige euch noch das Manifest. Das Manifest, also alles, was man daraus dann bündelt, wird später in eine ZIP-Datei, in so eine APK-Datei. Ich glaube, das ist eine ZIP-Datei gepackt und aufs Telefon deployed. Und das Telefon guckt sich dann diese Datei im Prinzip, dieses Android-Manifest als erstes an und schlussfolgert daraus, was es starten soll. Es gibt hier, dafür haben wir halt diese Tools installiert, diverse Einstellungsmöglichkeiten grafisch. Das heißt, ich kann hier die komplette XML-Datei grafisch editieren. Das erschlägt am Anfang ein bisschen. In Wirklichkeit steht da gar nicht viel drin. Also hier so eine Mindestversionsnummer, ein Icon, ein Label und eine Activity, die wir starten. Anhand dieser Activity, Klasse Main, also hier oben steht so ein Package-Name, das wird zusammengebaut. Package-Name plus Android-Name ist ein Klassenname, ein Label. Und anhand dieser, das müsst ihr dann nochmal nachschlagen, weil wir haben nur noch 10 Minuten, anhand dieser Filter wird definiert, dass das ein klickbares Icon in meinem Launcher ist, also in meinem Home-Desktop. Das heißt, von hier guckt er sich, übrigens, wenn ich das hier so zweimal machen würde, dann hätte ich auch zwei Icons. Also das ist kein Problem. Da folgen. Gibt ja Programme, die auch mehrere klickbare Icons haben. So, meine Main. Ich mache, womit fangen wir an? Mit einem Button. Wir fangen immer mit einem Button an. Also die Namen sind selbsterklärend. Ich zeige euch gleich noch, wie ihr sie, geh weg, wie ihr rausfindet, wie die Namen ungefähr sind, wenn wir es schaffen. Der will einen Kontext. Ein Kontext ist immer die Activity selbst. Dann kann man dem einen Text geben und ein SetContentView der Activity sagen, was sie ja jetzt anzeigen soll. Das ist meine erste Android-App. Also natürlich ist das jetzt nicht unsere erste Android-App, sondern da kommt gleich noch. Aber ich will euch zeigen, dass man die jetzt über Rechtsklick, Run, also normalerweise führt man eine Main-Datei in Java aus, indem man Rechtsklick auf die Anwendung macht. Hier bietet mir das jetzt einfach nicht an. Aber im Prinzip, weil er ja weiß, dass das ein Android-Projekt ist, kann ich Rechtsklick auf dem Android-Projekt sagen, einfach ausführen als Application. Er sucht sich den Simulator, der gerade aktiv ist. Sonst kommt eine Fehlermeldung oder er fragt dann, soll ich jetzt einen starten? Und jetzt hat er hier die Anwendung zum ersten Mal gestartet. Das heißt, er hat hier so einen Titel und ich habe meinen ersten Button. Yippie. Wie bitte? Wie man die startet? Rechtsklick. Run. Android Application. So startet man halt die dann die ganze Zeit. Danach kann man das übrigens hier auch mit diesem kleinen Pfeilchen, der nimmt dann immer das letzte, wenn ich nicht auf den kleinen Pfeil neben dem Pfeil drücke, dann kommt das Dropdown-Menü. Wenn ich auf den grünen Pfeil drücke, einfach, dann, ups, das geht natürlich nicht, dann startet er einfach die letzte. Also wenn ich die hier mit Escape zumache, also Escape wäre ja ein Zurückdrücken auf meinem Telefon, dann geht die auch zu. Ja, aber eigentlich wollten wir ja den Linux-Tag bewerten. Mit dem Button alleine ist es ja nicht getan. Deswegen gibt es hier unter Resource, also unter Res, eine gewisse vorgegebene Ordnerstruktur, also unter Drawable sind Bilder. Das Kürzel dahinter sagt, für welche Auflösungseinstellungen die genommen werden. Das muss ich ja nochmal nachgucken. Aber unter Layout kann ich in XML mein Layout festlegen. Oh, das ist klein. Der Unterschied, nur kurz, Res wird vom Compiler irgendwie, also kann umgewandelt werden, zum Beispiel in Binary-Datei, in theoretisch Java-Code. Was ihr unter Assets legt, wird im Originalzustand in euer Projekt reingelegt. So, aber wir wollen uns jetzt hier mit diesem Clicky-Clicky-Tool, also nur, das ist auch wieder eine einfache XML-Datei, wo auf oberster Ebene im Prinzip eine View angegeben ist. Da ist jetzt eine Text-View drin, da steht aktuell Hello drin. Das mit dem Add, das sind Referenzen. Das heißt, da steht jetzt nicht String Hello drin, sondern eine Referenz daher, wo der String Hello herkommt. Aber man kann sich jetzt das da mal wegmachen. Hier aus diesen Vorschaus im Prinzip seine GUI zusammenklicken. Das funktioniert natürlich nur auf einem gewissen Grad. Das heißt, man wird irgendwann immer anfangen, im XML Hand anzulegen. Aber wenn ihr jetzt am Anfang seid, was ihr ja seid, auf einem langen Weg, könnt ihr hier so Sachen reinziehen und dann mal im XML nachgucken. Ach, das Ding heißt Rating Bar. Wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Wenn ich nicht weiß, wonach ich google, ist das immer ein bisschen schwierig. Rating Bar reingezogen. Wir brauchen noch einen Button. Wo ist der Button? Einen Button reinziehen. Und hier gibt es im Prinzip noch 1000 andere Sachen. Wir könnten zum Beispiel noch ein Textfeld reinziehen, ein mehrzeiliges, so dazwischen. Also ihr seht schon, das funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt möchte ich das hier noch in die Mitte schieben. Da gibt es dann hier so diverse Möglichkeiten, das anzuordnen. Ich glaube hier unter, ja, bei diesem Icon kann man sagen, in welche Richtung er das orientieren soll. Mein Textfeld kann ich jetzt auch noch irgendwie sagen, mach das mal größer, so dass ich meinen Button da unten auch irgendwo in der Mitte habe. Das wird jetzt aber nicht mehr hinhauen. Ach Quatsch, nicht vertikal. Horizontal. So. Dann hätte ich jetzt meine erste zusammengeklickte GUI. Dann gehe ich wieder in meine Main und lasse das mit dem Handprogrammierten und gucke mir, was es noch für Content-Methoden angibt. Hier gibt es jetzt eine, wo ich ein Int übergeben muss. Dieses Int kommt aus dieser generierten R-Klasse. Quatsch. Da gibt es Unterklassen, die das Ganze so ein bisschen strukturieren. Und ich war ja hier, die Datei hieß Resource Layout Main. Das heißt, hier die Struktur ist analog dazu. Wenn ich das jetzt benutze und neu starte, sehe ich im Prinzip, dass ich hier so meine erste zusammengeklickte GUI habe. Normalerweise eigentlich wollte ich jetzt noch, dass wir das noch abschicken. Also so ein bisschen hier auf den Listener drauflegen. 2 Minuten noch, das geht. Ihr fügt der aktuellen Activity so ein Layout hinzu. Und das Layout hat, wenn ihr euch das im Quellcode anguckt, vergibt für so einen Button eine gewisse ID. Die könnt ihr frei editieren. Das mit dem Add ist quasi wieder eine Referenz. Und das Plus heißt, legt mir dafür jetzt eine neue ID an. Das heißt, ich zeige euch jetzt als allerletztes, dass über diese Festlegung in der Main auch hier unter RID gewisse Sachen existieren. Das wäre dann jetzt im Prinzip mein Button, an den ich Button set on click Listener hängen könnte. glaube, wir müssen jetzt leider aufhören. Aber ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen einsteigen konntet, dass man das über Layouts sich zusammenklicken sollte am Anfang, einfach um die Begriffe zu verstehen. Und wie ihr dann hier programmiert, googelt mal nach Find View by ID. Und ich fände es cool, wenn ihr dann die nächsten Werte, die so eine Android-App schreiben würden. Danke.